Holger Balodes und Dagmar Hühne, die Vorsorgelüge. Wie Politik und private Rentenversicherung uns in die Altersarmut treiben. Das Schreckgespenst des demografischen Wandels ist in aller Munde. Seit Jahren sind sich viele Politiker und Experten einig, dass der herkömmliche Gedanke eines Generationenvertrags samt gesetzlicher Rente nicht mehr funktionieren kann. Wer auf die alte Formel "Jung zahlt alt eine Rente" vertraue, könne damit rechnen, im Alter zu verarmen. Die Lösung liegt scheinbar nahe. Eine private Absicherung sei heutzutage unabdingbar. Jedenfalls für alle, die sich einen unbeschwerten Lebensabend wünschen und ihre letzten Jahre nicht damit verbringen möchten, Mülleimer nach Pfandflaschen zu durchsuchen. Doch ist die gesetzliche Rente wirklich am Ende? Und macht der demografische Wandel eine private Altersvorsorge unentbehrlich? Oder ist die gesetzliche Rente lediglich der geschickten Lobbyarbeit der Versicherungsindustrie zum Opfer gefallen? Und es wäre mit einigen Reformen doch die beste Lösung, den solidarischen Generationenvertrag am Leben zu erhalten. In den folgenden Blinks erklären wir dir, wie der Abbau der gesetzlichen Altersvorsorge ins Rollen kam und weshalb der demografische Wandel für die gesetzliche Rente quasi bedeutungslos ist. Blink Nummer 1. Die Argumentation der Finanzwirtschaft und die anschließende Kürzung der gesetzlichen Rente machten den Weg frei für private Vorsorge. Seit der Rentenreform 1957 hat sich das Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung bewährt. Erwerbstätige zahlen so viele Beiträge ein, wie Menschen im Rentenalter und Kranke als Rente benötigen. 52 Millionen Versicherte zahlen Beiträge für 20 Millionen Rentner. Das sind rund 250 Milliarden Euro pro Jahr. 1,3 Millionen Renten kommen jedes Jahr dazu und ebenso viele Zuschüsse fallen weg. Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Waisenrenten, Kuren und Rehas. Auch wenn der Beitragssatz seit 1960 von 14% auf 20% im Jahr 2013 stieg, ist die Kaufkraft des Einzelnen trotz Inflation und höherer Rentenbeiträge heute wesentlich höher. Das Umlageverfahren ist auch krisensicher. Sei es ein Platzen der Internetblase, ein Zusammenbruch der Finanzmärkte oder staatliche Verschuldung. Solange Gehälter gezahlt werden, fließt auch Geld in die Rentenkasse. Jenes wird sofort wieder als Rente ausgezahlt. Es gibt keinen Spartopf, der bei einem Börsencrash verloren geht. Nach der Wiedervereinigung jedoch geriet das Umlageverfahren in die Kritik, besonders durch die hohe Arbeitslosenquote in den neuen Bundesländern. Die Folge? Weniger Erwerbstätige zahlten weniger Beiträge für mehr früh verrentete Arbeitslose, wodurch wiederum der Beitragssatz des Rentenumlageverfahrens stieg. Insbesondere die Finanzwirtschaft drehte diese Logik jedoch um. Sie argumentierte, durch wachsende Rentenbeiträge steigen die Lohnkosten der Arbeitgeber, wodurch Arbeitskräfte zu teuer werden. Die gesetzliche Rente verursacht die Arbeitslosigkeit. Die Beiträge gehören gesenkt. Mit Erfolg. Gerhard Schröders Agenda 2010 setzte das Leistungsniveau der gesetzlichen Rente herunter und begrenzte die künftige Steigerung des Beitragssatzes auf 20%. Doch ein geringer Beitragssatz bedeutete von nun an auch weniger Einzahlungen in das Umlagesystem. Hinzu kam der demografische Wandel mit immer mehr älteren und wenigen jungen Bürgern, der die gesetzliche Rente immer geringer ausfallen ließ und zu mehr Altersarmut führte. Die Finanzwirtschaft hatte ihr Ziel erreicht. Eine zusätzliche private Vorsorge wurde unumgänglich. Mit der Riester-Rente führte Schröders Regierung die ergänzende private Altersvorsorge ein und zwang die Bürger in die Eigenverantwortung. Blink Nummer 2. Die Finanzwirtschaft finanziert Wissenschaftler und Denkfabriken, die das Scheitern der gesetzlichen Rente beweisen. Das Totschlagargument gegen die gesetzliche Rente ist die sogenannte Demografiefalle. Zu wenige Kinder und damit zukünftige Beitragszahler werden künftig zu vielen Rentnern gegenüberstehen, die dazu noch immer älter werden. Ohne diese Demografieangst hätte die Regierung Schröder das Rentenniveau nicht gesenkt und den Beitragssatz nicht eingefroren. Vom Beschnitt der gesetzlichen Rente profitieren besonders die Finanzunternehmen, denn das Geschäft mit der Angst vor Altersarmut boomt. 34 Millionen private Rentenversicherungen haben die Deutschen bereits abgeschlossen. Das entspricht einem Einnahmevolumen von 50 Milliarden Euro pro Jahr. Da überrascht es kaum, dass Finanzunternehmen jene Denkfabriken und Wissenschaftler finanziell unterstützen, die mit öffentlichkeitswirksamen Studien beweisen, wie wichtig private Vorsorge und wie unsicher das Umlageverfahren der gesetzlichen Rente ist. In Talkshows und Zeitungen prophezeiten Ende der 90er Jahre eine Reihe von Experten den Untergang des Umlagesystems. So sah der Ökonomieprofessor Bernd Raffelhüschen den Beitragssatz bis 2035 auf 33,46% ansteigen. Erstaunlich, wie er auf zwei Kommastellen genau in die Zukunft sehen konnte. 2011 sollte der Beitragssatz nach seinen Prognosen auf 21,1% steigen. Tatsächlich betrug er 2013 jedoch keine 19%. Stutzig macht, dass Raffelhüschen das Forschungszentrum für Generationenverträge leitet, dessen Studien allesamt finanziert sind von der HDI Gerling Pensionsmanagement AG, der Union Asset Management Holding AG sowie von Union Investment und der ERGO, bei der er im Aufsichtsrat sitzt. Auch der Wirtschaftsguru und Schröders Berater für Demografie und Altersvorsorge, Professor Bert Rürup, war eng mit der Finanzbranche verbandelt. Chefökonom beim Finanzvermittler AWD, Aufsichtsrat der AXA Pensionskasse und mittlerweile Mitinhaber der Maschmeyer Rürup AG, ein Beratungsunternehmen für Altersvorsorge. Das ehemalige Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und demografischer Wandel kam in seinen Studien ebenfalls stets zu dem Ergebnis, die Altersvorsorge muss privatisiert werden. Finanzier des Institutes ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Verzerrende Studien und gezielte Lobbyarbeit der Finanzwirtschaft rückten die gesetzliche Rente in ein schlechtes Licht und lieferten die Lösung gleich mit: private Altersvorsorge. Blink Nummer 3. Der demografische Wandel gefährdet die gesetzliche Rente nicht per se, denn die Umlagefinanzierung kann auch bei einer sich ändernden Bevölkerungsstruktur sicher bleiben. In die Köpfe hat sich eingebrannt, die Bevölkerung schrumpft und Deutschland vergreist, womit die Rente unbezahlbar wird. Doch pauschale Meldungen über Bevölkerungsrückgang sind Unfug, denn niemand kann vorhersagen, wie viele Menschen in 50 Jahren in Deutschland leben werden. Zu Recht korrigiert das Statistische Bundesamt alle 3 Jahre seine Prognosen, denn die Voraussagen in den Jahren 2010 und 2013 schwankten beispielsweise um ganze 11,2 Millionen Bürger. Je nach Szenario über Zuwanderung und Geburtenrate ändern sich die Prognosen. Das ist keine seriöse Grundlage für eine Kritik am Sozialsystem. Von 1995 bis 2010 wuchs die deutsche Bevölkerung sogar um 100.000 Menschen. Zwar sank der Anteil der Jugendlichen in der Bevölkerung um 1/3 und der Anteil der über 65-Jährigen verdoppelte sich, doch gefährdet das nicht das Umlageverfahren der gesetzlichen Rente. Seit 1960 zeigt sich der Trend, dass Menschen durchschnittlich um 10 Jahre älter werden. Damit geht einher, dass sie auch länger arbeiten können und wollen und dementsprechend länger Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Trotz steigender Rentenbeiträge von 14% im Jahr 1960 auf 20% im Jahr 2010 hat Deutschland heute mehr Wohlstand und ein besseres Sozialsystem als damals noch. Der Einzelne hat heute eine wesentlich höhere Kaufkraft als noch vor 50 Jahren, denn die Produktivität wächst real um 1,5% pro Jahr. Damit wären auch höhere Rentenbeiträge in der Zukunft kein Problem. Selbst bei einem Rentenbeitrag von 30% im Jahr 2060 wäre das Einkommen nach Abzug der Preissteigerung und bei 1% Reallohnsteigerung immer noch um 40% höher als derzeit. Gegner der gesetzlichen Rente vergessen gern, dass es bei der Umlagefinanzierung nicht auf das Verhältnis jung zu alt ankommt, sondern auf das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenempfängern. Es ist egal, wie hoch die Anzahl der Geburten ist. Das Einzige, was zählt, ist, ob die Geborenen später Arbeit bekommen. Senke die Arbeitslosenquote, hätten wir genügend Beitragszahler. Die Umlagefinanzierung ist also de facto auch bei einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur sicher. Blink Nummer 4. Schröders Agenda 2010 reduzierte die Leistungen der gesetzlichen Rente und privatisierte die Altersvorsorge. Als Gerhard Schröder 1998 Kanzler wurde, brodelte die Debatte über den demografischen Wandel und die mangelnde Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente bereits, obwohl die Rente bis dato noch sicher war. Die SPD sprach sich in ihrem Parteiprogramm gegen eine Privatisierung der Rente aus. Doch Schröder in seinem Manifest der neuen Mitte dafür. Kein Wunder, Schröder ist ein guter Freund Carsten Maschmeyers, dem damaligen Chef des Finanzvermittlers AWD. Dieser förderte Schröders Aufstieg zum Kanzler mit viel Geld und teuren PR-Kampagnen. Im Kanzleramt angekommen, entmachtete Schröder die Verteidiger des Umlagesystems. So wurde Oskar Lafontaine gewissermaßen hinausgemobbt und das Amt des Arbeits- und Rentenministers ging nicht an den Umlagebefürworter sowie sozialpolitischen Sprecher der SPD, Rudolf Dressler, sondern an Walter Riester. Dieser war Gewerkschafter und kein Rentenexperte wie Dressler. Heute sitzt Riester im Aufsichtsrat von Union Investment und schon während seiner Ministerzeit hielt er bezahlte Vorträge bei Versicherungen und Strukturvertrieben wie dem AWD. Viele von Schröders Akteuren waren eng mit der Finanzbranche verquickt. Der Vorsitzende des Finanzausschusses war zum Beispiel Beirat bei der Hamburg-Mannheimer. Und einige Experten im Ausschuss für Sozialordnung saßen im Beirat der Allianz. Eine Maßnahme der Agenda 2010 war die Beitragsstabilität. Sie besagt, dass der Rentenbeitragssatz bis 2030 nicht über die 22%-Marke steigen darf. Damit wurde das Rentenniveau um ein Viertel gekürzt und somit Altersarmut vorprogrammiert. Diese Lücke sollte die Riester-Rente als private Rentenversicherung mit staatlicher Förderung stopfen. 17 Milliarden Euro Steuergelder hat der Staat bislang in die Riester-Förderung gesteckt. Die Einschnitte in die gesetzliche Rente waren nicht notwendig, aber politisch gewollt. Die Arbeitgeber sparen durch den niedrigen Rentenbeitragssatz bares Geld, während die Arbeitnehmer in die private Vorsorge gedrängt werden. Die alleinigen Gewinner der Agenda 2010 sind Arbeitgeber und, in besonderem Maße, Finanzunternehmen, die private Rentenversicherungen verkaufen. Der große Verlierer ist das Umlagesystem. Es fließt künftig wesentlich weniger Geld in unsere Sozialkassen. Blink Nummer 5. Vorsorgeversicherer versprechen hohe Gewinne, garantieren aber fast gar nichts. Versicherer locken Kunden mit überhöhten Gewinnversprechen, doch die Realität sieht anders aus. Der MAP Report verglich 214 unterschiedliche Rentenversicherungsverträge und nur bei zweien lag die tatsächlich ausgezahlte Summe über der prognostizierten. Satte 211 Mal zahlten die Versicherungen weniger aus, um genau zu sein, bis zu 32% unter dem Versprochenen. Denn garantieren müssen die Versicherer nur eines: den Garantiezins auf den Sparanteil, also den monatlichen Beitrag abzüglich aller Kosten. 2012 wurde der Garantiezins allerdings von 2,25% auf 1,75% gesenkt. Das reicht kaum aus, um überhaupt die eingezahlten Beiträge zu erhalten. So ist die garantierte Leistung häufig geringer als das, was eingezahlt wurde. Die Entwertung durch die Inflation kommt noch hinzu. Mit dem Garantiezins sind bei regelmäßiger Beitragszahlung nach rund 24 Jahren die Kosten einer privaten Rentenversicherung gedeckt. Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen garantieren die Versicherer übrigens gar nichts. Die magere Garantiesumme peppen die Versicherer mit der sogenannten Gewinnbeteiligung auf. Wie hoch diese tatsächlich sein wird, weiß aber niemand, denn die Versicherer können, ganz legal, die Gewinnbeteiligung auf Null setzen. Dafür brauchen Sie die eingezahlten Beiträge nur etwa in den Topf für Beitragsrückerstattung zu packen. Da dieser keine Gewinnanlage ist, müssen Sie die Kunden auch nicht an den Zinsen beteiligen. Bevor du also eine Rentenversicherung abschließt, addiere alle Beiträge über die gesamte Laufzeit zusammen und vergleiche sie mit der garantierten Versicherungssumme. Die Leistungen privater Rentenversicherungen sind übrigens auch stark vom Kapitalmarkt abhängig. Versicherer investieren in Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Bankpapiere. Im Falle von Finanzkrisen verlieren sie Milliarden und können unter Umständen keine Leistungen mehr zahlen. Im Krisenjahr 2008 erlitten private Altersvorsorgeeinrichtungen weltweit rund 4 Billionen Euro Verluste. Im Falle eines Bankencrashs würden viele Versicherer ihre Anlagen verlieren und Altersvorsorgepolicen nicht mehr auszahlen. Insgesamt verlieren leider über 80% der Privatrentenversicherten große Teile ihres eingezahlten Geldes. Versprochen wird viel, doch garantiert fast nichts. Blink Nummer 6. Die Kosten privater Rentenversicherungen sind immens hoch und Kunden erhalten keine vernünftige Rendite. In einer privaten Rentenversicherung schaffen es die Kunden mit ihren Beiträgen kaum, eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Ein großer Teil des Geldes versinkt damit im Kostensumpf. kein Gesetz, keine Aufsicht gibt den Versicherern Kostengrenzen vor, sondern diese legen die Grenzen willkürlich fest. Durchschnittlich etwa 10% der eingezahlten Summe gehen an die private Rentenversicherung. Bei Riester-Verträgen sind es sogar 20%. So belaufen sich Provisionen, Abschluss- und Verwaltungskosten eines 30-Jahres-Vertrages mit 100 Euro Monatsbeitrag leicht auf 10.000 Euro. Da die Kosten zu Beginn des Vertrages getilgt werden, zahlen Kunden also 10 Jahre umsonst ein und verzichten auf Zinsen. Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen langen die Versicherer besonders zu. In den ersten Jahren fließen nur rund 30-40% der Einlagen in die Aktienfonds. Denn nicht nur Versicherer verdienen daran, sondern auch Fondsanbieter und Banken. Es existieren drei Arten von Kosten. Die Abschlusskosten werden auf Basis der gesamten Einzahlungen berechnet. Im Branchenschnitt schwanken sie zwischen 5-7%. Bei einer Laufzeit von 40 Jahren und einem Einzahlvolumen von 100.000 Euro sind das schnell 5.000-7.000 Euro. Da sie am Anfang fällig sind, schmälern sie zudem das Sparkapital. Erst nach rund 3 Jahren fließt überhaupt Geld in den Spartopf. Die Verwaltungskosten ziehen die Versicherer monatlich vom Beitrag ein. Bis zu einem Viertel geringer fällt der Sparanteil somit aus. Auch von den ausgezahlten Renten berechnen die Versicherer Verwaltungskosten, monatlich bis zum Tod der Versicherten. Besonders hinterlistig sind die Ratenzahlungskosten. In ihrer Kalkulation unterstellen die Versicherer ihren Kunden eine jährliche Zahlungsweise. In der Regel bezahlen Kunden aber monatlich ihre Beiträge, mit 6% Zinsaufschlag für die monatliche Zahlungsweise. Bei 100 Euro im Monat auf 30 Jahre gerechnet sind das 2.160 Euro. Aufgrund der bereits am Anfang zu zahlenden Kosten einer Rentenversicherung fangen Privatvorsorgende also erst Jahre später an, wirklich zu sparen. Die Folge? Geringe Rendite, geringe Rente. Blink Nummer 7. Versicherer profitieren von Stornogewinnen, denn viele Kunden kündigen ihre private Rentenversicherung vorzeitig. Eine private Rentenversicherung lohnt sich nur, wenn man von Beginn bis Renteneintritt regelmäßig seine Beiträge zahlt. Aussetzer durch Scheidung, Arbeitslosigkeit oder Jobwechsel wirken sich stets negativ aus. Im Durchschnitt kündigen Kunden ihre private Rentenversicherung nach 7 Jahren. Insgesamt liegt die Abbruchquote von Rentenverträgen vor Vertragsende bei 80%. Und von diesen Schwankungen profitieren die Versicherungsunternehmen. Weshalb? Die Kunden bekommen im Falle einer vorzeitigen Kündigung weniger Geld zurück, als sie eingezahlt haben. Die hohen Abschlusskosten machen in den ersten Jahren eine Ersparnis unmöglich und verhindern eine Kapitalvermehrung. Erst nach 13 Jahren ist der Rückkaufswert, also das Geld, das bei einer Kündigung zurückerstattet wird, höher als die eingezahlten Beiträge. Zusätzlich verlangen die Versicherer Stornoabschläge, die den Rückkaufswert weiter mindern. Manche Kunden bekommen so überhaupt kein Geld zurück. Im Schnitt verlieren sie mit einer Kündigung ein Drittel des eingezahlten Geldes. Aber die Versicherer freuen sich über vorzeitige Kündigungen. Nach durchschnittlich 5 Jahren sind die Abschlusskosten beglichen, die Versicherer brauchen keine Zinsen zu zahlen und machen so Stornogewinne. Für sie sind daher 6 Kunden lukrativer, die je 5 Jahre lang einen Vertrag haben und diesen dann kündigen, als ein einzelner Kunde, der 30 Jahre lang in einen Vertrag einzahlt. Kein Wunder, dass die sogenannte Umdeckung gängige Praxis ist. Vertreter drängen Kunden dazu, ihren schlechten alten Vertrag zu kündigen und verkaufen ihnen einen neuen, besseren Vertrag. Umdeckung ist eine regelrechte Strategie der Versicherer. 6 Millionen neue Rentenverträge pro Jahr können nur abgeschlossen werden, wenn viele Kunden ihre alten Verträge kündigen. Die Versicherer verdienen an den hohen Abschlusskosten der Neuverträge ca. 8 Milliarden Euro jährlich. Die vorzeitige Kündigung einer privaten Rentenversicherung bringt also horrende finanzielle Verluste mit sich, zumindest für die Versicherten. Blink Nummer 8. Versicherer kalkulieren mit einer höheren Lebenserwartung als die Statistik, wodurch sie weniger Rente pro Lebensjahr auszahlen. Der Grundgedanke der privaten Rentenversicherung ähnelt dem der gesetzlichen Rente. Bei Renteneintritt erhält die versicherte Person jeden Monat eine Rente, bis zu ihrem Tod. Da eine Einmalauszahlung des angesparten Kapitals bei privaten Rentenversicherungen nicht möglich ist, müssen diese Menschen schon sehr, sehr alt werden, damit sich für sie ein Rentenvertrag auszahlt. Statistisch gesehen beträgt die Lebenserwartung in Deutschland für Frauen 88,1 Jahre und für Männer 83,6 Jahre. Legt man diese Zahlen zugrunde und berechnet die monatliche Rente einer privaten Rentenversicherung, dann erhielte ein 35-jähriger Mann, der monatlich 100 Euro in eine Versicherung einzahlt, mit 67 Jahren eine garantierte Rente von 225 Euro. Tatsächlich bekommt er aber nur 170 Euro. Denn die Versicherer kalkulieren nicht mit den Daten des Statistischen Bundesamtes, sondern mit eigenen Sterbetafeln. Diese gibt die Deutsche Aktuarvereinigung heraus. Das ist die berufsständische Vertretung der Versicherungs- und Finanzmathematiker. Die Versicherungsmathematiker addieren zur durchschnittlichen Lebenserwartung einfach rund 10 Jahre hinzu. Ein Mann wird demnach durchschnittlich 93,7 Jahre alt und eine Frau 97,8 Jahre. Das ist sehr optimistisch und gut fürs Geschäft. Eine längere Lebenszeit ergibt aus dem angesparten Kapital auch eine niedrigere monatliche Rente. Bis zu 30% kleiner fällt sie aus. Mit dieser Taktik schützen sich die Versicherer vor Verlusten, falls die Kunden doch einmal älter werden sollten als der Durchschnitt. Der wahrscheinlichere Fall ist jedoch, dass ihre Kunden weitaus früher versterben als kalkuliert. In dem Fall sparen die Versicherer natürlich Rentenzahlungen ein. Diese sogenannten Sterblichkeitsgewinne betrugen 2010 etwa 7,6 Milliarden Euro. Wer sich im Alter eine hohe monatliche Rente wünscht, muss somit auch zu Lebzeiten höhere Beiträge einzahlen, um die Lebenserwartungsdifferenz auszugleichen. Blink Nummer 9. Mit einer Riester-Rente machen die meisten Kunden Verluste. Schröders Regierung führte die Riester-Rente als staatlich geförderte private Rentenversicherung ein. Mit ihr sollten Kunden die Einschnitte in die gesetzliche Rente ausgleichen. Die Riester-Rente verspricht eine hohe Altersrente. Nach 37 Jahren jährlicher Einzahlungen in Höhe von 1.200 Euro und einer angenommenen Durchschnittsrendite von 7,8% erhalten Sparer beispielsweise am Ende 250.000 Euro. Doch auch für die Riester-Rente gilt der Garantiezins auf den Sparanteil von 1,75%. Riestern lohnt sich demnach nur, wenn die Aktienkurse steigen und der Sparanteil die erwartete Rendite erzielt. Statt 7,8% erwirtschaftete allerdings zum Beispiel der Marktführer von Riester-Renten, Union Investment, in den letzten 10 Jahren nur 3% Rendite. Nach dem Börsencrash 2008 schichteten die Versicherer die Aktieneinlagen von Riester-Renten in sichere, aber niedrig verzinste Anlagen um. Sparer erhalten damit, wenn überhaupt, lediglich die eingezahlten Beiträge am Ende wieder. Versicherer versprechen bis zu 26.000 Euro staatliche Förderung für Riester-Produkte. Faktisch ist die Förderung der Riester-Rente klein. Die Kinderzulage erhalten beispielsweise nur Sparer, die auch Kindergeld beziehen. Alleinstehende ohne Kinder bekommen nur 154 Euro Riester-Förderung im Jahr. Außerdem werden nicht alle Riester-Verträge vom Staat gefördert. Nur etwa 9 von 16 Millionen Riester-Verträgen erhalten eine Zulage. Und nur 60% von diesen, also nur 5,4 Millionen Kunden, die volle. Bei Durchschnittsverdienern liegt sie bei 20% pro Vertrag. 80% zahlen die Kunden aus eigener Tasche. Bislang förderte der Staat die Riester-Rente mit 17 Milliarden Euro. Doch fließen diese zumeist in Vertreterprovisionen und Verwaltungskosten, die bei der Riester-Rente mit 20% doppelt so hoch sind wie bei anderen privaten Rentenversicherungen. Die Masse der Riester-Sparer wird wohl mit dem Beitragserhalt abgespeist werden. Sie bekommen das heraus, was sie eingezahlt haben. Inflationsbereinigt ist das ein Riesenverlust. Besser wäre das Geld im Sparstrumpf angelegt. Die Riester-Rente als hochgelobtes Produkt hat also versagt und fördert die Altersarmut sogar. Blink Nummer 10. Das Umlageverfahren ist fair, solidarisch, krisensicher und garantiert eine Rente. Der Generationenvertrag ist ein solidarischer Gesellschaftsvertrag. Auf ihm basiert das Umlageverfahren der gesetzlichen Rente. Die Leistungsfähigen zahlen so viel ein, wie die Rentner benötigen. Und das ganz ohne Profitstreben. Was in die Rentenkasse kommt, fließt sofort wieder als Rente hinaus. Auch anzusparen brauchen die Kunden nicht. Sobald sie in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, sind sie versichert und haben Anspruch auf eine Rente. Da das Umlagesystem auf Beiträgen von Löhnen und Gehältern basiert, kommt immer Geld in die Rentenkasse, denn Löhne und Gehälter werden niemals so massiv einbrechen wie Aktienkurse. Selbst in der Finanzkrise 2008 gab es keine Dellen bei den Beitragseinnahmen und Rentenzahlungen der gesetzlichen Rente. Solange Gehälter fließen, werden auch Renten gezahlt. Ein weiterer Vorteil: Beiträge fließen als Renten sofort wieder in den Wirtschaftskreislauf. Damit wirkt das Umlageverfahren konjunkturstabilisierend und führt zu keinem Kaufkraftverlust. Private Rentenversicherungen hingegen bauen einen Kapitalstock auf und entziehen dem Wirtschaftskreislauf enorme Geldmengen. Auch in Sachen Kosten ist die gesetzliche Rente nicht zu toppen. Nur 1,5% beträgt der Verwaltungskostensatz der deutschen Rentenversicherung. Zur Erinnerung: Bei privaten Rentenversicherungen betragen die Kosten 10-20%. Dem Garantiezins von 1,75% bei privaten Rentenversicherungen steht eine Durchschnittsrendite von 3% gegenüber. Das Umlageverfahren ist also auch noch rentabler. Gegner der gesetzlichen Rente wünschen sich eine komplett kapitalgedeckte Rente, also vom Finanzmarkt abhängig und von Finanzunternehmen angeboten. Dafür wären zunächst einmal 5 Billionen Euro notwendig, um einen Kapitalstock aufzubauen, der diese Renten abdeckt. Die Folgen wären dramatisch. Diese gigantische Summe an Geld wäre nicht mehr verfügbar. Der Konsum würde einbrechen, die Kapitalmarktzinsen sinken und entsprechend mager würde die Rendite ausfallen. Nicht zuletzt wäre eine kapitalmarktabhängige Rente äußerst anfällig für Finanzkrisen. Sinkt der Wert des Kapitalstocks, können keine Renten mehr gezahlt werden. Das Umlageverfahren der gesetzlichen Rente ist hingegen krisensicher und kurbelt durch den stetigen Geldfluss sogar noch die Wirtschaft an. Blink Nummer 11. Die gesetzliche Rente muss reformiert werden, dann wird sie auch wieder sicher. Die derzeitige abgespeckte gesetzliche Rente und teilprivatisierte Altersvorsorge werden die Altersarmut nicht verhindern. Das kann nur eine reformierte gesetzliche Rente, die eine Standardrente in Höhe von 70% des durchschnittlichen Nettoeinkommens gewährleistet. Bis 2030 könnte der Beitragssatz zwar auf 26% steigen, doch das würde die Wirtschaft verkraften. Arbeitgeber belastet ein solcher Beitragssatz genauso viel wie eine jährliche Lohnerhöhung um 0,1%. Jobs wären demnach nicht gefährdet. Beim Umlageverfahren zählt das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenempfängern. Eine Maßnahme zur Rettung der gesetzlichen Rente ist daher, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wenn nur die Hälfte der gut 5 Millionen Arbeitslosen und 5 Millionen Minijobber einen gut bezahlten Job fänden, wäre der demografische Wandel kein Thema mehr. Der Niedriglohnsektor gehört ebenso bekämpft, denn wer heute wenig verdient, bekommt später auch weniger Rente. Das Umlagesystem ist solidarisch, dementsprechend sollten auch alle Bürger Rentenbeiträge zahlen. Alle Angestellten, alle Beamten und alle Selbstständigen. Die beiden letztgenannten Gruppen zahlen derzeit jedoch nicht in die Rentenkasse ein. Solidarisch ist auch eine Umverteilung von Reich zu Arm. In den alten Bundesländern zahlen Gutverdiener nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 62.700 Euro Jahreseinkommen Rentenbeiträge. In den neuen Bundesländern sind es 57.600 Euro. Fairer wäre es, die Beitragsbemessungsgrenze aufzuheben. Jeder zahlt von 100% seines Einkommens Rentenbeiträge. Bei Topverdienern wäre die Altersrente aber nach oben begrenzt. So bekämen Normalverdiener mehr Rente und Geringverdiener erhielten eine aufgestockte Mindestrente. Ebenso sollten aus allen Einkünften, auch Kapitaleinnahmen wie Zinsen oder Dividenden, Rentenbeiträge fällig sein. Die baden-württembergische Landesregierung schlägt ein Vorsorgekonto bei der deutschen Rentenversicherung als Alternative zu unrentablen privaten Rentenversicherungen vor. Die Finanzexperten der deutschen Rentenversicherung würden das Kapitalmanagement übernehmen. Ganz ohne Profitgier, Provisionen sowie teure Abschluss- und Verwaltungskosten. Den Vorschlag blockt die Bundesregierung allerdings ab. Der Staat würde dann mit den Finanzunternehmen konkurrieren. Deren Geschäft will die Regierung nicht kaputt machen. Außer der Partei Die Linke will keine weitere Partei diese Maßnahmen diskutieren oder gar umsetzen, obwohl die Altersarmut damit vom Tisch wäre. Das waren die Blinks zu Die Vorsorgelüge von Holger Balodis und Dagmar Hühne. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Die Teilprivatisierung der Altersvorsorge war von der Finanzwirtschaft gewollt. Sie brachte den Abbau der gesetzlichen Altersvorsorge ins Rollen, um finanziell zu profitieren. Private Rentenversicherungen sind ein Minusgeschäft für Kunden und fördern die Altersarmut. Das Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung hingegen ist sicher und fair, muss jedoch reformiert werden. Was du konkret umsetzen kannst: Verlasse dich nicht auf eine private Rentenversicherung als alleinige Altersvorsorge. Eine private Rentenversicherung wird mit ihren hohen Kosten und ihrem geringen Garantiezins die kleine staatliche Rente leider nicht merklich aufbessern. Nur wenn du regelmäßig alle deine Beiträge zahlst und die Überschüsse des Versicherers hoch ausfallen, könnte deine private Rente ausreichend sein. Doch ob es so kommen wird, steht in den Sternen. Denke unbedingt über Alternativen und zusätzliche Säulen deiner Altersvorsorge nach. Hat dir das eben Gehörte geholfen? Wir würden uns freuen, von dir zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel „Die Vorsorgelüge als Betreff" und teile deine Gedanken mit uns.